Heute möchten wir weiterfahren mit dieser Tradition und eine Lebensgeschichte anschauen, die ihr wahrscheinlich die meisten kennt. Das ist die vom Zachäus. Ich bitte dich, das einzublenden. Und zwar unter dem Thema eine verführerische Macht. Jetzt wahrscheinlich denken die einen, nein, komm Zachäus, da haben wir schon in der Sonntagsschule gehört, das kennen wir eh. Vor einem Jahr übrigens hat der Werner Grämlich eine Predigt darüber gehalten und ich mache keine Abfragen, wer noch was weiss. Aber die Geschichte an sich ist ja in den meisten mehr oder weniger bekannt. Wir werden sie nachher miteinander lesen. Wir werden aber einmal mehr eine Grundfrage stellen, was ist denn tiefes Problem oder was steckt denn dahinter, hinter dem Zeug, was da passiert und wo wir in der Bibel davon lesen. Und in diesen Predigtserien ist es immer um das gleiche Thema oder Hintergrundthema gegangen, Stichwort Götzendienst. Ich weiss schon, das ist überhaupt nicht attraktiv, aber ich glaube, inzwischen haben wir alle verstanden, Götzendienst ist etwas, wo unser Leben sehr betrifft. Und eben nicht nur damals, bei diesen Menschen zu biblischen Zeiten mit Statuen oder so Steidinger im Garten oder so, wo man in der Antike angebetet hat, sondern es ist ein sehr aktuelles Thema. Und ich habe da und dort schon ein Zitat gebracht in diesen Predigten am Anfang vom Tim Keller. Er war Pfarrer in New York und vor 2-3 Jahren gestorben und hat dort einen sehr nachhaltigen Dienst tun. Und er sagt zu dem Thema etwas, und zwar Folgendes. Die Bibel definiert Götzendienst als Verehrung aller anderen Götter, außer dem einzigen wahren Schöpfer und Gott Israels. Im biblischen Sprachgebrauch meint Götzendienst, sich vor dem Gott einer anderen Religion und eines anderen Volkes zu verneigen oder ihm zu opfern. Wer das tut, bricht Gott die Treue. Wenn man das Alte Testament liest, da kommt dauernd vor, das Thema, oder? Wirft Gott dem Volk Israel vor, hier laufen andere Götter nach und so weiter. Er fährt weiter. Aber nach der biblischen Definition liegt Götzendienst nicht nur dann vor, wenn man vor den Statuen falscher Götter niederfällt. Götzendienst kann auch im Herzen geschehen, ohne dass dies äußerlich zu erkennen ist. Dieser Zustand tritt immer dann ein, wenn etwas, das Gott geschaffen hat, im Herzen eines Menschen den Platz einnimmt, der eigentlich Gott zusteht. Jetzt denken wir vielleicht, komm jetzt, übertreib nicht, das betrifft ja alle anderen Menschen, die nicht an Gott glauben. Nein, nein, es ist viel schlimmer. Das betrifft uns alle sehr. Und es kann sogar so sein, dass man die richtige Form der Kirche zum wichtigsten Punkt erhebt. Oder manchmal habe ich mit Menschen zu tun, die sagen mir, wie richtig Glauben geht oder welches die richtige Lehre ist. Und wenn man die nicht hat, dann ist man daneben. Und plötzlich beschleicht mich die Frage, könnte es auch sein, dass man sogar sein Gottesbild, sein Glauben, die richtige Lehre am Platz 1 stellt und sagt, das muss sein und sonst geht es gar nicht mehr. Also kann man mit anderen Worten sehr fromm Götzendienst betreiben. Es betrifft uns alle. Jetzt, bei dieser Geschichte vom Zachäus, da geht es vor allem um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich um Geld. Wir denken über Geld noch. Aber wir werden sehen, Geld ist nicht alles. Also gut, lesen wir miteinander einmal die Geschichte. Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Vers 1 folgende. Und er, also Jesus ist damit gemeint, kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Jetzt muss man das sich da nicht so wie Zürich vorstellen, gell? Das ist nicht ganz so eine grosse Stadt gewesen, aber damals so die Ansammlungen an Häusern und so weiter, hat man dann schnell mal von einer Stadt geredet. Wie viele Leute gewohnt haben, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Ort gewesen. Und da war ein Mann, der Zachäus hieß. Der war Oberzöllner und sehr reich. Schnell anhalten, das ist nicht vergleichbar mit unserer Zeit. Also damals war in Israel Besatzungsmacht, sind die Römer gewesen. Und die haben natürlich geschaut, dass in diesen Ländern, in diesen Kolonien, die sie erobert haben, möglichst viel Geld abgezogen wird und nach Rom transferiert wird. Das heisst, es hat Leute gebraucht in den verschiedenen Gebieten, und die haben riesige Gebiete gehabt, die Römer, haben sie müssen Leute einsetzen. Und die haben müssen Steuern einziehen und Zoll und so weiter, oder? Und mit dem hat sich Rom, ist ja auch ein teurer Apparat mit Armeen und so weiter, für weitere Eroberungskriege, die haben viel Geld gebraucht, so haben sich die finanziert. Und der Zachäus war aber ein Israelit, also ein Jude. Und der hat dann sich auf das eingelassen, dass er eigentlich für Pfinde sich eingesetzt hat und seinen Landsleuten Geld abgenommen hat am Zoll. Jetzt, wenn du heute musst Zoll zahlen, oder? Wenn du von Deutschland in die Schweiz fährst und zu viel Zeug dabei hast, dann musst du Zoll zahlen. Dann ist das genau definiert. Das war damals nicht so gewesen. Also, natürlich hat er einen Grundzoll einziehen müssen. Und dann hat er natürlich auch noch einen Teil draufgeschlagen, weil er auch noch leben konnte. Das ist ja soweit recht und gut und legitim. Aber weil der Zachäus gefunden hat, reich sein macht Sinn und ich will reich sein, hat er nochmal etwas draufgelegt. Und je nachdem, oder, hat er die Leute angeschaut und gesagt, ja, du gefällst mir nicht so, bei dir kostet es 100, der andere der gefällt dem, bei dir kostet es nur 80 oder was auch immer. Also es war eine kleine individuelle Geschichte. Und jetzt kann man sich natürlich lebhaft vorstellen, dass seine Landsleute nicht gerade begeistert gewesen sind, weil der Halunk da eigentlich seine Mitbürgerinnen und Mitbürger ausgesogen hat. So, das einfach als Zwischenbemerkung zu seinem Beruf. Und er war nicht nur Zöllner gewesen, also ein normaler, sondern ein Oberzöllner. Also da wäre jetzt in der Schweiz wäre der Oberzolldirektor. Der hat noch über andere Zöllner auch noch geschaut und hat natürlich dort auch noch geschaut, dass ein bisschen Kohle nie kommt. Also zu ihm. Und nicht weitergeht. Vers 3. Der Zachäus. Und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn sehen zu können, denn dort sollte er vorbeikommen. Jetzt war das nicht ein Hochstammbaum, gell, wo die Äpfel weit oben hängen, so Maulbeerbaum. Er konnte so in die Äste laufen und dann ein bisschen rauf und sich hinter dem Zeug ein bisschen verstecken. Der Zachäus war ja eben nicht so gemögiger gewesen, also die Leute haben ihn nicht mögen. Und darum war es auch ganz gut gewesen, ist ein bisschen im Hintergrund geblieben, aber es hat ihn doch brennend interessiert. Weiter im Text. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm, Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das ist auch noch, oder? So, Jesus sagt, heute bin ich mal bei dir Gast. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Und wir, normale Schweizer, getrauen uns nicht einfach zu sagen, du, heute komme ich zu dir zum Mittagessen. Also gut, heute musst du ja nicht auswärts, heute kannst du hier essen in der Kirche, aber mach das mal. Gut, Jesus hat sich bei ihm eingeladen. Und der Zachäus, kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Auf das kommen wir noch, warum hat sich der möglicherweise gefreut. Und alle, die es sahen, murrten und sagten, bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Rast zu machen. Das ist natürlich klar, oder? Ringsum sagen die Leute, wow, Jesus und besonders und Gottes Sohn, oder? Das haben natürlich nicht alle geglaubt, aber wow, so ein richtig guter Mensch. Und jetzt, Entschuldigung, Sauchheib, zu dem geht er heim. Der, der uns alle über den Tisch zieht und beschisst. Das haben sie nicht nur nicht verstanden, sondern sind hässig geworden. Interessant ist, dass der Zachäus das trotzdem umsetzt und sich nicht verkriecht. Vers 8. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, also dann sind die zu ihm heimgegangen wahrscheinlich, haben dort irgendwie ein Essen gemacht oder so, also Gastfreundschaft, ganz normal. Und dann passiert Folgendes. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, hier die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Das ist Kogefil. Kogefil, die Hälfte. Puh. Herr, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, Kogefil ist das gewesen, will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, oder Rettung, könnte man auch übersetzen, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also der Zachäus ist Oberzöllner. Er ist selber unter Druck natürlich von den Römern und setzt aber auch seine Landsleute unter Druck. Er bestimmt den Preis, er erpresst die. Das wäre wie wenn heute zum Beispiel vergleichbar, wenn irgendwelche Leute sagen, okay, ich kaufe da eine Firma auf und dann zerschlage ich sie und verkaufe sie viel teurer, dafür müssen wir die Hälfte der Belegschaft entlassen. Also andere beschissen oder andere drucken zum eigenen Vorteil. Oder das ist das Phänomen und das hat die Sache ausgelebt. Und die Frage ist ja, also der Preis, den er zahlt hat, dafür ist dann den Leuten nicht mögen. Das ist doch ein hoher Preis. In einer Gesellschaft, wo das Soziale sehr wichtig ist, Gemeinschaft und so weiter. Was hat denn den angetrieben, zu so einem verhassten Mensch zu werden? Was hat denn innerlich angetrieben an diesem Punkt? Die Antwort ist einfach, das Geld. Jetzt, wir gehen mal so ein bisschen Step by Step durch. Im Herz behaupte ich, vom Zachäus ist das Phänomen Habsucht gehockt. Oder die Situation. Habsucht. Weißt du, das tönt jetzt nicht gerade so sexy. Habsucht. Übrigens, apropos sexy, Jesus hat viel mehr, wenn man die Evangelien liest, viel mehr über das Geld geredet als über Sex. Das ist interessant. Und wenn wir uns dann in der Kirche mit Themen beschäftigen, ethisch korrektem Leben und so weiter, oder, reden wir eigentlich schnell mal viel mehr über Sex, weder über das Geld. Das ist eine interessante Beobachtung. Jetzt, das Geld ist eben nicht nur bei Jesus oder ein Haar von Besitztum, wenn man es ein bisschen breiter macht, nicht nur bei Jesus ein Thema gewesen. Auch der Paulus redet von dem, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5, Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 5. Sagt er, Habsucht oder Habgier, könnte man auch sagen, ist Götzendienst. Also da wird so formuliert, das ist Götzendienst oder eine Form von Götzendienst. Und der Paulus geht noch viel weiter an Timotheus, also ein junger Kollege, Timotheus schreibt da, Geldgier ist eigentlich die Wurzel von allem Übel. Das finde ich eine interessante Formulierung. Geldgier oder Habsucht, kann man auch übersetzen, ist die Wurzel von allem Übel. Lass uns mal dem ein bisschen auf die Spur gehen. Ich setze eine mutige Hypothese und behaupte, von Habsucht sind wir alle betroffen. Jetzt denkst du vielleicht, ja komm, jetzt übertrieben, nicht ich nicht. Doch wir alle, ich inklusive. Wir alle sind von dem betroffen. Und das Schlimme am Ganzen ist manchmal, dass wir denken, wir sind nicht betroffen. Also wir sehen es gar nicht. Aber wenn wir jetzt dieser Geschichte nachgehen und nach einem tieferen Punkt fragen, beim Zachäus fällt es uns dann vielleicht auf. Wie merkt man denn, dass ein Herz von Habsucht irgendwie infiziert ist? Ganz einfach. Wenn das Gefühl immer wieder aufkommt, es langt einfach nicht, ich brauche mehr. Also das Gefühl von zu wenig haben, vor allem wenn man mit anderen vergleicht. Das Gefühl, das ist unfair, andere haben mehr. Oder auch wenn man merkt, also jetzt die Kugeln in der Kirche, die wollen wieder Geld, jetzt muss ich wieder spenden und das schmerzt. Oder dann merkt man etwas von dem. Jetzt könnte man es auch noch ein bisschen fokussieren und präziser sagen, Habsucht hat natürlich ganz verschiedene Formen. Grundsätzlich ist es das Phänomen oder der Ausdruck, wenn man denkt, der Ausdruck von dem, wenn man denkt, ich brauche das unbedingt, um glücklich zu sein. Ich brauche das unbedingt, um glücklich zu sein. Und jetzt merken wir plötzlich, das ist nicht nur Geld, das kann ganz anders sein. Ich brauche unbedingt den Partner mit unbedingt dem Verhalten, damit ich glücklich bin. Also bitte ändere dich. Oder ich brauche unbedingt wiederhergestellte Gesundheit und dann kann ich glücklich leben. Oder ich brauche jetzt endlich auch mal, weiss doch auch nicht was, irgendwelche Besitztum und dann bin ich glücklich. Also so, man kann es aufhängen an dieser Formulierung, oder? Ich brauche das eigentlich und dann ist gut. Und ich sage, ganz unterschiedliche Formen nachher im Vollzug an, oder? Man setzt andere Menschen unter Druck, manchmal im engsten Familienkreis, es führt zu übertriebener Sparsamkeit oder umgekehrt, es führt zu Kaufsucht oder es führt zu belasteten Beziehungen, eben wenn man andere unter Druck setzt und so weiter, kann ganz verschiedene Formen annehmen. Beim Zachäus ist es ja ums Geld gegangen vor allem und die Frage habe ich schon gestellt, was hat denn eigentlich angetrieben? Und jetzt können wir auch übertragen und fragen, was steckt grundsätzlich hinter dem Phänomen von der Habsucht? Ich glaube, das Grundproblem oder das Grundphänomen, wenn man so will, ist, ich bin auf der Suche nach Sicherheit und nach Bedeutung. Ich bin auf der Suche nach Sicherheit und Bedeutung. Und dann glaubt mir, wenn ich das und das habe oder das wiederkommt oder die anderen eben sich so verhalten zu mir, dann habe ich Bedeutung in meinen Augen, in den Augen von anderen und mein Leben ist sicher. Und jetzt merken wir schon, wie gefährlich das da ist, oder? Eigentlich nichts Materielles kann mir wirklich Sicherheit geben. Und die Bedeutung geht schnell flöten. Vor allem, wenn es weggenommen wird, oder, dann merken wir es, was treibt uns an, dass wir sagen, das brauche ich, um glücklich zu sein. Das Problem dabei ist nämlich, es hört nie auf. Oder wenn man auf dieser Schiene unterwegs ist, es hört nie auf. Weil wenn ich es dann habe, also wenn ich wieder gesund bin, zum Beispiel, dann tut es halt noch jemand anders weh. Dann ist es Geld oder Leute oder was weiß ich. Also es hört nie auf, das Phänomen, wenn man sagt, jetzt brauche ich noch das und dann. Und so. Also es schiebt sich immer weiter weg. Die Nachjägerei hört nie auf. Es ist nie genug für das eigene Glück. Und der Zachäus war von dem betroffen gewesen. Sonst hätte er ja mal aufhören und sagen, ich bin reich genug, jetzt bin ich mal fair mit allen Leuten. Oder ich fange an, weniger verlangen, weil ich habe ja genug. Hätte er nicht können. Er hätte nicht können aufhören mit dem, immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. So. Zachäus ist auf der Suche im Herz nach Sicherheit und Bedeutung. Jetzt ist es interessant, jetzt begegnet er Jesus. Und ich habe es mal so den Bereich in der Geschichte überschrieben, Jesus kann die Augen aufmachen. Der Zachäus sucht zwar Jesus, aber auf Distanz. Also er geht nicht auf die Straße und sagt, hey Jesus, ich habe ein Problem oder vielleicht mir oder was auch immer, sondern er bleibt auf der Distanz. Er geht hinter den Leuten durch und hinter den Leuten auf den Baum und natürlich, weil er zu klein war, hat er auch gar nichts gesehen, aber er ist ja nicht vorne angestanden. Natürlich haben dann die anderen sonst vorgejagt vielleicht oder vorgeschickt, aber er sucht Jesus. Es interessiert ihn und er spürt irgendwie wahrscheinlich etwas von dem, was Jesus da für ihn könnte sein und tun. Und Jesus bleibt stehen vor dem Baum. Und jetzt ist eine interessante Formulierung im Text. Jesus hat aufgeschaut zu ihm und er hat ihn angeschaut. Und ich habe mir überlegt, okay, ich würde jetzt in diesem Baum hocken. Kann ich mir zwar schlecht vorstellen, wieso man schon auf den Baum, also blöd. Egal. Jesus wird mich anschauen. Oder jetzt stell dir mal vor, Jesus schaut dich an. Was für ein Gefühl kommt da auf? Nicht selten sind wir froh, wenn Jesus nicht genau anschaut, oder? Ich würde sofort sagen, ich bin ja. So. Es ist gefährlich, wenn Jesus einem anschaut. So, weil er sieht ja alles. Beim Zachäus ist es nicht so. Der Zachäus offensichtlich reagiert auf das. Jesus schaut ihn an, spricht ihn an und sagt, ich komme heute zu dir, ich lasse mich ein bei dir. Und dann steht ganz einfach weiter, er nahm ihn mit Freuden auf. Der Zachäus hat offensichtlich in seinem Herz ist er auf der Suche, weil er gespürt hat, irgendwie, ich glaube nicht, dass er es im Kopf verstanden hat, aber er hat irgendwie gespürt, es langt immer noch nicht, ich brauche noch etwas anderes. Und er sucht irgendwie vielleicht bei Jesus, das könnte etwas sein. Und er erlebt Zuwendung von Gott. Und dann stelle ich mir so vor, oder? Dann kommt er oben runter und die Leute hässeln und so und die gehen miteinander dann zum Zachäus heim. Und dort schickt er ein paar Leute in die Küche oder wie auch immer und dann essen sie miteinander. Und ich glaube, intuitiv hat der Zachäus gemerkt, als er da so in der Nähe von Jesus ist, ich bin zwar jetzt nach, die Distanz ist nicht mehr da, aber es steht etwas zwischen uns. Es steht etwas zwischen uns. Das Geld ist das Problem. Das steht zwischen ihm und Gott. Und der Zachäus, dem gehen in dieser Begegnung die Herzensaugen auf. Also Jesus schaut ihn an. Und er schaut nicht nur auf der Kopfebene zurück, sondern seine Herzensaugen, sage ich einmal, gehen auf, da passiert irgendetwas innerlich und er erkennt sein tiefes Problem und kann es angehen. Auf das kommen wir gerade. An diesem Punkt noch schnell anhalten. Wenn wir beten, Jesus, öffne mir doch meine Herzensaugen. Jesus, öffne mir meine inneren Augen, damit ich sehe, wo ich innerlich krank bin. Das solltest du noch beten, wenn du bereit bist, wirklich dich auf das einzulassen, was dann könnte passieren. Weil dann könnte es sein, dass Jesus ein paar Sachen an die Oberfläche holt, die uns nicht bewusst sind, die aber sehr unangenehme Folgen könnten haben. Jetzt beim Zachäus hat es auch unangenehme Folgen gehabt, aber nur in seinem alten Leben, sage ich mal. Im Neuen ist es eben völlig anders geworden. Aber es ist ein wichtiges Gebet. Jesus, öffne meine inneren Augen, damit ich meine Herzensgötter erkenne. All die Frommen. Wir gehen weiter in dieser Geschichte. Jesus führt in die Freiheit. Jetzt ist es interessant, wenn wir diese Geschichte sehen, oder? Jesus macht keinen Druck, er gibt keine Anweisung. Sondern es geht zack, gerade weiter im Text. Und von sich aus kommt der Zachäus drauf und sagt, die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Also der Zachäus macht zwei Sachen. Das eine ist das, die Hälfte vom Vermögen gibt er in den Armen. Und mit der anderen Hälfte zahlt er vierfach zurück, dort, wo er Leute über den Tisch gezogen hat. Es steht nicht, dass Jesus sagt, Zachäus, jetzt bekehr dich mal und dann hat er Folgen. Also dann musst du deine Kohle verteilen, die gar nicht dir gehört. Gar nichts von dem. Also in dem irgendwie steht gar nicht in der Bibel, was da passiert ist, von dem Jesus schaut ihn an, holt ihn vom Mann ab und geht zu ihm heim. Und die heim beim Zachäus sagt er, Herr, ich verteile die Hälfte vom Besitz und mit dem Rest gebe ich vierfach zurück. Wo ist der Zachäus gerettet worden? Nicht nachher, wo er das Zeug umgegeben hat, sondern vorher. Von dem lesen wir gar nichts in der Bibel. Aber dort ist in seinem Herz etwas passiert. Er hat Erlösung erlebt im wahrsten Sinn vom Wort. Durch die Jesus-Begegnung hat er Erlösung in seinem Herz erlebt. Die Erlösung von seinem Götzendienst, von seiner endlosen Suche nach Sicherheit und Bedeutung. Im falschen Glauben, das Geld könnte das sein, der Reichtum. Hat die Erlösung erlebt von dem. Was für ein Wunder, was für ein Geschenk. Stell dir mal vor, das ist eine Rettung aus einer ganz dämlichen Situation, wo der Zachäus da unterwegs ist. Der Zachäus ist also schon gerettet sozusagen und dann fängt er an zu verteilen. Er verteilt nicht, weil er Jesus will etwas zeigen oder seine Hingabe irgendwie zum Ausdruck bringen. Oder? Auf die Idee könnte man ja kommen und sagen, ich spende nicht oder gebe nicht Arme und zeige Gott wirklich, mein Herz ist befreit oder so. Spenden heisst noch gar nichts. Der Zachäus erlebt tief in seinem Herz eine Rettung, eine Erlösung. Er hat das erlebt, was Jesus mal von sich gesagt hat, Johannes 8, Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr richtig frei. Also der hat im Herz eine Lösung, eine Loslösung von dem Zwang erlebt müssen, mit Geld nach Sicherheit und Bedeutung zu suchen. Und das ist uns eigentlich allen klar. Geld kann im Chaos von dieser Welt keine Sicherheit bieten. Besitz kann keine Sicherheit bieten. Auch nicht zum Schicksalsschlag zu verhindern, wo es einfach im Leben gibt. Nur die Liebe von Jesus und seine Errettung gibt uns Wert und Sicherheit und Bedeutung. Und dann können wir nicht los mit wenig Leben oder mit viel Leben und wir können obendrein noch grosszügig sein. Und jetzt noch ein paar Sätze zum Spenden, zum tieferen Sinn vom Spenden. Der Zachäus fragt ja nicht in der Geschichte, wie viel muss ich denn spenden? Ganz ehrlich, wir fragen uns doch da manchmal, oder? Ja, wie viel ist denn genug? Wie viel soll ich der Kirche spenden, wie viel soll ich Mission spenden, wie viel soll ich Arme spenden oder Armut bekämpfen? Die Frage ist dann oft, wie viel muss ich? Und wir sagen es nicht laut, wir denken es auch noch ganz leislich. Wann ist eigentlich Gott zufrieden? Wir Freikirchler werden ja sowieso meistens auf das Thema Sex und Spenden reduziert, oder? Also ich werde jemand mal gefragt, ist das bei euch noch so? Also müssen alle eure Mitglieder in der Kirche den Zehnten geben? Wir fühlen uns manchmal so verpflichtet. Und in der Geschichte von Zachäus sehen wir, nein, es ist völlig umgekehrt. Du musst gar nicht, schon gar nicht, mit Spenden Gott etwas beweisen oder irgendwie etwas zeigen an diesem Punkt. Nein. Dank Jesus kann ich die Herzensgötter verabschieden. Dort drin hockt die Erlösung. Das ist Rettung. Von dem elenden, endlosen Suchen nach Sicherheit und Bedeutung. Durch Jesus kann ich die Herzensgötter verabschieden und Gott anbeten. Also der Zachäus ist, ich würde mal sagen, der ist überrascht von der Gnade. Der ist überrascht von dem, wow, Jesus befreit mich ja von dem Elend, wo ich da unterwegs bin. Von dieser Zuwendung ist er total überrascht und die Folge davon ist, er kommt von sich aus auf die Idee und sagt, ah ja, dann, ich brauche ja da gar nicht mehr. Ich habe in dir, Jesus, jetzt Sicherheit und Bedeutung, ich weiß, wer ich bin. Und bei dir bin ich ja auf ewig sicher, geborgen. Die Psalmen reden dauernd von dem. Also kann ich da loslassen und dann kommt er selber auf die Idee und fängt da verteilen. Ich behaupte, je besser wir erfassen, was Erlösung bedeutet, desto freier wird unser Leben. In jeglicher Hinsicht, desto freier wird unser Leben. Und es verändert sich ganz viel. Beim Vorbereiten ist mir der Satz in den Sinn gekommen, der wird ja oft zitiert. Der Paulus schreibt an Korintherchristen den Satz im Zusammenhang mit Spenden. Also er ist am Spenden einsammeln in dieser Kirche. Und dann sagt er, schreibt er unter anderem in dem Zusammenhang, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und die meisten normal denkenden freikirchlichen Christen, sage ich mal, die lesen den Satz so, aha, also Gott liebt mich, wenn ich fröhlich gebe, also gebe ich fröhlich. Nein, extrem fröhlich, ich zeige es einfach nicht so, aber... Das ist innen, meine Fröhlichkeit. Nein. Okay. Oder? Man könnte den Satz auch umgekehrt verstehen. Nämlich, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also, ich habe Gott von ganzem Herzen gern. Es geht um ihn in meinem Herz und nicht um irgendetwas anderes. Und die Folge davon ist, ich kann fröhlich geben, weil ich es nicht mehr brauche zu meinem Glück. Ich habe das Glück schon gefunden. Also ich habe Gott gern, ich liebe Gott und die Folge von dem ist, ich lebe in der Freiheit und bin befreit. Ich glaube, bei diesem Thema brauchen wir wirklich so etwas wie eine Herzens-OP, Herzensoperation. Und das wäre so, oder ist auch mein Gebet immer wieder, Jesus, handle an meinem Herz. Ich will nicht einfach fragen, was muss ich tun, damit du glücklich bist, Jesus, oder zufrieden bist mit mir. Falsch. Nein, handle, berühre du, verändere du mein Herz. Ich brauche Rettung und ich brauche Erlösung von diesen Herzensgöttern, die in mir stecken und wo ich ganz schnell wieder darauf hingehe. Jesus, du bist mein Erlöser. Ich fasse zusammen drei Punkte. Behaupten, wir sind alle von Habsucht betroffen, in irgendwelcher Form. Oder es ist ein permanent ein Thema, das uns dauernd angumpelt oder nach unserem Herz greift. Zweiter Punkt, nur Jesus kann uns davon erlösen. Alles andere führt immer an den gleichen Punkt. Nur Jesus kann uns davon erlösen im Herz, und das ist echte Freiheit. Grundlegende Sicherheit und Bedeutung findest du nur bei Jesus. Ich sage es nochmal, grundlegende, sichere, grundlegende Sicherheit und Bedeutung findest du nur bei Jesus. Und das schenkt er uns, wenn wir uns ihm zuwenden und sagen, Jesus, ich höre auf, Zeug arbeiten, die nichts bringt. Ich bete dich an, mein Leben gehört dir. Möge Gott unsere Herzen anrühren, immer wieder anrühren, dass wir ihn von ganzem Herzen können arbeiten und ihn von ganzem Herzen können lieben. Und möge er uns so vom Verführerischen und von der heimlichen Macht vom Geld, wo immer wieder nach unserem Herz greift, befreien, sodass wir Sicherheit und Bedeutung in Gott finden und in der Freiheit leben können. Das möge Gott uns allen schenken, immer wieder. Amen.